Auf dem Flyer zum heutigen Gottesdienst haben wir hier das Kaffeetassli gesehen, wo gerade Kaffee eingeschenkt wird. So typisch, wie sie bei den Albanern getrunken wird. Ich hatte mal eine Begegnung mit Albanern. Und zwar war meine Tochter bei einem Geburtstagsfest eingeladen. Und ich bin sie dann abholen und hat die Frau dann gesagt, ob ich gerne noch einen Kaffee will. Da habe ich gesagt, ja gerne. Dann bin ich aufgegangen und da habe ich dann eben so einen Kaffee bekommen, wo dann unten eben noch der ganze Kaffeesatz drin ist. Und das war noch interessant. Sie hat dann gefragt, von welchem Land sind Sie? Da habe ich gesagt, von der Schweiz. Dann sagt sie, nein, ich meine, von welchem Land sind Sie? Woher kommen Sie? Da habe ich gesagt, Schweiz, ich bin eine Schweizerin. Und dann ist die fast aus dem vom Stuhl gefallen und gesagt, sie war noch nie eine Schweizerin bei ihr auf Besuch gewesen. Sie ist wirklich, das war der Höhepunkt dann vom Besuch. Vom Tag. vom Besuch. Genau. Jemand, der sich in dieser Kultur sehr gut auskennt, ist Hans-Ueli Bereuter. Er ist heute Gast bei uns. Herzlich willkommen.
Grüezi miteinander. Ich finde es schön, dass ich bei uns sein heute.
Hans-Ueli, du bist ja bei der Organisation Christen begegnet Muslime. Genau. Wo wohnst du, Hans-Ueli, und wer gehört zu deiner Familie?
Ich wohne in Knonau, also so alles hier über die Hügel. Wunderschöne Fahrt war heute Morgen. Vielleicht kann man ein Bild machen von der Familie. Ich habe zwei Kinder, Patrick und Dominik. Und Und seit neuestem eine Enkelin, Alana. Und das ist ganz schön, sie war gestern den ganzen Tag, das erste Mal den ganzen Tag bei uns. Das ist wirklich etwas Schönes. Und die Tochter Dominik, sie heiratet das nächste Jahr.
Sehr schön, ja. Jetzt, bevor du mit der Organisation Christen begegnet Muslimen jetzt angestellt bist, bist du vorher mehrere Jahre leicht im Osten tätig gewesen. Jetzt sind ihr ja in verschiedenen Balkanländern tätig gewesen, von Slowenien bis Moldawien. Wie haben die Einsätze ausgesehen dort? Und bist du selber auch vor Ort gewesen?
Genau. Also ich war verantwortlich für 12 Länder, für ein Projekt, wo es darum gegangen ist, mit Literatur das Evangelium in jedes Haushalt zu bringen, wo wirklich die Leute zu den Leuten in die Häuser gehen, sie besuchen oder auch eben ein Traktat bringen. Wir haben ein Projekt gehabt mit Gemüsesamen und einer guten Botschaft oder mit Rosen und einer guten Botschaft. Die habe ich jetzt ein bisschen noch mitgenommen. Heute werden wir noch etwas hören davon.
Ja.
Aber ich habe in der Schweiz gelebt und bin einfach immer wieder hingegangen und habe auch Konferenzen gemacht, dann dort, wo ich die Leute zusammengenommen habe, um voneinander zu lernen.
Ja. Und was hat in dieser Zeit speziell geprägt?
Gastfreundschaft. Einfach die Grosszügigkeit, Gastfreundschaft, das Essen. Ich habe am Morgen ein anderes erzählt, jetzt erzähle ich eine andere Geschichte, wo wir in Mazedonien waren zum Beispiel, da haben wir einen Einsatz gehabt, da haben sie uns in ein Restaurant eingeladen, unsere Rektleiter, und haben Pizza bestellt für die ganze Gruppe und dort natürlich schon viel. Und dann der Wirt hat, weil sie mit ihren Gästen zu ihm gekommen ist, sie geirrt wieder und hat dann noch 4 Pizza oben drauf gemacht. Man hätte können essen bis ewig.
Ja, danke vielmals, jetzt sind wir gespannt auf deinen Vortrag. Merci vielmals.
Ich habe bewusst das Kaffeetässli hier als Symbol genommen für unsere Organisation. Das Bild habe ich in Prizren gemacht, im Süden von Kosovo, wo ich Kaffee getrunken habe, eben mit unserem Partner, der feine Kaffee, der eben unten dran den Kaffeesatz drin hat. Sie haben für mich übrigens immer so Nestle-Stäbli gekauft, Nestkaffee-Stäbli, um mich ehren mit einem guten Kaffee. Und ich konnte es dann mit der Zeit austreiben und sie hatten Freude gehabt, dass ich ihren Kaffee trinke. Aber sie hat mich ehren mit dem, dass sie uns, mir den teuren Kaffee da von Nestle gebracht haben. Es geht ja, wenn wir jetzt von den Albanern reden, um Menschen, die geflüchtet sind, die zu uns gekommen sind in die Schweiz. Und es sind so wie 3 Lebensräume eigentlich. Immer der Ursprungslebensraum, dann der Lebensraum unterwegs, wo manchmal lang, manchmal kurz ist. Bei den Albanern ist jetzt eher nicht so lang gewesen, wie vielleicht auch Leute, die von Afrika oder von Afghanistan gekommen sind, die manchmal jahrelang unterwegs sind. Und dann der neue Lebensraum. Und jeder hat seine eigene Herausforderung. Aber am Anfang ist etwas, was überlebensschwer geworden ist, dass sie bereit sind, das Wagnis von der Flucht auf sich zu nehmen. bei den Albanern aus den verschiedenen Ländern, werden das nachher anschauen, war die Situation so gewesen, ja, dass sie schon während der Zeit vom Jugoslawischen, dass sie zu uns arbeiten konnten. Männer sind bei uns in der Landwirtschaft und Gemüsebau und so weiter, haben sie geschafft. Aus Armut, weil einfach die Heime zu wenig zu leben hatten. Dann ist der Krieg gekommen, der Balkankrieg, nachher der Kosovo-Krieg. Und sie sind während dem Krieg, während dem Kosovo-Krieg, sind sie dann zu ihren Verwandten gekommen, die schon da gelebt haben, also die zu diesen Männern gekommen. Die ganzen Verwandtschaften haben die Schweiz überschwemmt. Und das war eine rechte Herausforderung. Ja. Wir erinnern uns sicher an die Zeit, wo so viele Flüchtlinge aufs Mal dann zu uns gekommen sind. Aber es hat auch später noch mal Phasen gegeben. Ich bin 2015 zum Beispiel im Kosovo gewesen. Da sind im Busbahnhof ganzen Haufen Bus parat gestanden. Die Leute sind gekommen aus allen Dörfern. Es hat ein kollektives No Future gegeben. Alle haben einfach das Gefühl gehabt, sie haben gehofft, es kommt langsam wieder im Kosovo. Und irgendwann hat es wie kollektiv gemacht, nein, da gibt es keine Zukunft. Die Schulhäuser sind zum Teil leer gewesen, weil ganze Familien weggereist sind. Also es ist wirklich dramatisch gewesen. Ich bin mit unserem Partner da gewesen. Und die Christen dort in Pristina sind an den Busbahnhof gegangen, haben mit den Leuten geredet. Weil die haben alles Geld investiert und haben eigentlich gar keine Chance, um da zu bleiben. Die haben es doch gleich wieder zurückgeschickt. Und sind noch weniger wieder im Kosovo angekommen. Jetzt ist die Situation nicht gut, aber es ist ein bisschen mehr Hoffnung da. Vielleicht haben das mitverfolgt mit den Wahlen. Dass gerade auch die Schweizer Kosovaren haben sehr viel Einfluss gehabt auf die Wahlen. Und der neue Präsident, der setzt auch auf Leute, die im Ausland Ausbildung gemacht haben und so, dass die mithelfen, jetzt den Staat zu organisieren. Also die alte Clique ist ein bisschen weg, die vorne regiert hat. Und vielleicht haben sie so ein bisschen mehr Hoffnung. Aber sie kommen aus einer schwierigen Situation. Geografisch, ich weiß nicht, ob ihr euch das bewusst sind, aber der Balkan heisst ja Balkangebirge. Die ganze Gegend ist eigentlich ein Gebirge. Man sieht dort vis-à-vis vom Stiefel, dort ist ein bisschen grün, wo Tirana ist, Albanien, an der Küste nah. Dort ist ein bisschen Flachgebiet, Sumpfgebiet gewesen früher auch. Dann der Kosovo ist eine Hochebene, eine Art, also Hochebene. Es hat viele Hügel, aber es hat auch Ebenen. Auf 600 Meter ungefähr liegt Pristina. Aber das Ganze ist eher eine Hügelzone zwischen dem Mittelmeer und dann auch darauf. Das Bild da, das ist das Römische Reich, das sich da ausbreitet hat in der Größe, wo der Tertullian zwei Söhne hatte, und er gestorben ist, hat er die beiden Teile am einen Sohn, das eine gegeben und am anderen. Und das hat die ganze Geschichte geprägt. Also das Orange ist nachher die katholische Gebiete geworden. Das Gelbe sind die orthodoxen Gebiete geworden, die ganz anders funktionieren. Es hat Spaltungen gegeben, später hat sich Kirche gespalten, um das Jahr 1000. Eigentlich auch wieder dieser Linie nach. Und dann vom Norden, von dieser gelben Seite her, da sind die Barbaren und weiss ich was, verschiedene Völker sind immer wieder von oben her, haben die wieder angegriffen. Von unten sind später dann die Ottomanen gekommen, die Türken gekommen und haben erobert, die Muslime gekommen. Also es ist eine Zone so in der Mitte, auf dieser Linie, wo Albanien liegt. Oder einfach immer wieder Krieg, wenn man die Geschichte anschaut. Und das prägt das Volk, das prägt die Menschen. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr hören, was für Prägung das für Auswirkungen hat. Sprachgebiet, es gibt auch zwei Dialekte, eine Art. Ein südlicher Dialekt, das ist so ein bisschen wie das Hochdeutsch. Und unsere, die Leute, die bei uns sind, aus dem Kosovo und aus Mazedonien, das ist eigentlich mehr der nördliche Dialekt, das ist fast ein bisschen eine Mundart eigentlich. Also das, was sie schreiben, ist auch nicht unbedingt das, was sie reden. Dann noch das Bild von so einer Konferenz, die ich hatte, das ist in Durres, in Albanien. Da sehen wir gerade, ich kann viele unsere Leute reden, dass sie ihre Erfahrungen erzählen, die anderen hören zu, darum schauen sie hinter, weil hinten einer von seinen Erfahrungen erzählt. Das ist etwas, wo sie sich nicht gewöhnt sind. Als ich am Anfang gekommen bin, haben mich die Partner gefragt, was willst du, dass ich mache? Das war die ganz gängige Frage. Und dann habe ich gesagt, hey, du bist Landesleiter. Du hast doch eine Idee, was du gerne machen willst. Komm, wir reden darüber. Ich helfe dir. Aber das ist etwas, was sie aus der Kultur nicht gewöhnt sind, eben weil sie sind immer beherrscht worden durch irgendwelche. Und sie haben etwas gelernt. Man muss das machen, was der andere wette, damit man nicht geköpft wird. Ein bisschen grob gesagt. Und das prägt die Albaner, das prägt den ganzen Balkan. Das sind nicht nur die Albaner, sondern es prägt den ganzen Balkan. Das Projekt, das ich nachher noch zeigen will, wo wir auch jetzt mit den Rosen etwas machen, ist entstanden im Kosovo. Ich hatte ein Projekt mit Gemüsesamen und Botschaft. Und dann haben sie vom Kosovo die Gemüsesamen nicht auf die Zeit bekommen. Und ich sagte, wir hätten dann nehmen, wir könnten die auch mit Rosen etwas machen. Und dann habe ich gesagt, ja schon, aber einfach auch von Haus zu Haus, gehen zu den Leuten, besuchen sie. Und dann haben sie das so vorbereitet und sind von Haus zu Haus gegangen. Und die haben Erfahrungen gemacht, die unglaublich waren. Die Frauen haben zum Teil noch nie Blumen geschenkt bekommen. Am Tag der Frau, am 8. März, ist so ein wichtiger Tag wie der Muttertag bei uns. Und dort sind sie gegangen, die Frauen haben Tränen gehabt. Die Frauen haben gesagt, jetzt kommst du zu mir, meine Kinder sind in Amerika und in Deutschland und in der Schweiz. Und jemand kommt mich besuchen und bringt mir eine Blume und eine gute Botschaft. Eine wichtige Grundlage für alles, was wir heute reden und für alles, wo es um Beziehung mit Menschen geht, ist, ich habe einen guten Gott. Wenn ich weiss, dass ich einen guten Gott habe, dann kann ich aus dem heraus handeln. Und ich habe so einen Gebetsplan gemacht, ganz neu von CM, und ich habe dort am Anfang den Vers geschrieben. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Wenn wir das wissen, dass der Gott, den wir haben, ein freundlicher Gott ist, ein guter Gott, dann prägt das nachher unseren Umgang mit anderen Menschen. Christen begegnen Muslimen ist ja unser Name und auch unsere Philosophie. Und es geht darum, jetzt heute, um die Schweizer und die Albaner, also sprich einfach die alle, die Albanisch reden, unabhängig von woher das kommt. Und es geht darum, da eine Brücke zu bauen. Eine Beziehungsbrücke. Aber etwas ist mir ganz wichtig. Es darf nicht da außen an den Schalen aufhören. Eine Brücke muss tiefer gehen als nur außen, äußerlich. Und darum werde ich das so noch einmal symbolisieren. Ich habe leider keinen roten Stift, sonst würde ich das natürlich schön rot machen. Es geht ums Herz. Um die Beziehung von Herz zu Herz. Und die Brücke muss zwingend da ins Herz hineingehen. Also das heisst, Mensch, dem wir begegnen wollen, der muss etwas von unserem Herz spüren. Und etwas von dem spüren, eben, dass ich einen guten Gott habe. Dass ich überzeugt bin, der Gott ist gut. Und dann kann ich auch den anderen stehen lassen, wie er ist, oder? Der andere hat einen anderen Gott, eine andere Religion, eine andere Erfahrung. Ich muss das nicht bekämpfen oder irgendetwas, sondern ich kann ihm begegnen und komme aus dieser Sicherheit von meinem guten Gott, der mit mir unterwegs ist, raus. Und es entsteht auch ein Wunsch, dass schmeckt und seht, wie freundlich mein Herr ist. Also, dass die anderen das können spüren, dass ich einen freundlichen, einen guten Gott habe. Und dann macht es nichts, wenn der andere eine andere Religion hat. Dann macht es nichts, wenn er eine andere Kultur hat. Ich kann ihm begegnen, ich kann mit ihm reden. Ich kann einfach mit ihm unterwegs sein und er spürt etwas von dem guten Gott. Durch die Begegnung. Ich habe ein paar Punkte. Die Albaner kommen nicht aus Albanien. Habt ihr das alle gewusst? Die Albaner bei uns, muss ich es so sagen, kommen nicht aus Albanien, die Albaner schon. Aber die Albaner bei uns kommen aus dem Kosovo, Mazedonien, ein bisschen etwas aus Griechenland, aus Südserbien, aus Montenegro. Aber die zwei ganz grossen Gruppen, die bei uns sind, sind Mazedonier. Und wenn jemand Mazedonier sagt, dann ist er mit grösster Wahrscheinlichkeit ein Albaner. Es gibt schon auch andere Mazedonier bei uns, aber die meisten sind Albaner. Und Kosovaren, dort wissen wir es mehr, dort sind eben der grösste Teil, das sieht man da fast alle, das ganze Gebiet vom Kosovo, ist albanisch. Da sehen wir, haben da ein paar Gebiete, wo noch Serben leben. Es gibt natürlich überall einzelne Serben auch noch. Aber sie leben ganz stark in einzelnen Dörfern. Seit dem Krieg, wo sie einander bekämpft haben, sind die wirklich nur eine kleine Minderheit, die ganz isoliert leben, die Post von Belgrad überkommen. Ganz paradoxe Sachen, die wirklich isoliert sind. Aber sehr offen auch für die Botschaft vom Evangelium. Die sind aber orthodox. Und dann Muslim im Kosovo. Beide Länder haben zu Jugoslawien gehört. Also Albanien selber nicht, aber Mazedonien, Montenegro, Kosovo, das hat alles zum Jugoslawien gehört. Da in Mazedonien, da sind die Albaner eine Minderheit, vielleicht etwa ein Viertel ungefähr, leben in bestimmten Gebieten, dort, wo dort in der Nähe von dem Kreis, ich sehe vielleicht die Stadt dort, wo, das ist so ein bisschen wie eine Hauptstadt der Albaner in Mazedonien. Aber das prägt sie, weil sie dort eine Minderheit sind. Sie haben früher müssen serbokratisch lernen, mazedonisch, albanisch. Und sie sind eine Minderheit. Sie sind die konservativsten in ihrem Denken. Sie sind bei uns aber in einer grossen Zahl und sind die, die Moscheen bauen, bei uns in der Regel. Die Albaner bleiben da. Das sind meine anderen Thesen, meine zweite. Sie gehen nicht mehr heim. Also wir haben immer noch so ein bisschen im Kopf von den Italiener, die zu uns gekommen sind früher, oder? Arbeiten und dann Häuschen bauen und dann heimgehen. Die haben es auch schwierig gehabt. Italien hat wirtschaftlich auch Probleme gehabt. Aber das ist noch mal ganz eine andere Nummer. Da war Krieg, da war immer wieder Krieg. Da ist wirklich das ärmste, Kosovo war das ärmste Land, schon früher in Jugoslawien das ärmste Gebiet gewesen. Da ist keine Perspektive für sie, um wieder zurückzugehen. Ich habe das erzählt mit dem Bus, mit dem Bus im 2015, wo das wieder einmal passiert ist. Sie wissen nicht, dass sie sollen, was sie sollen, wieder die Heime machen. Es werden ganz wenige werden wieder zurückgehen, sie bleiben da. Was heisst das für uns? Das heisst für uns, wir müssen sie nicht als Gäste behandeln, sondern als Mitmenschen, Mitbürger letztlich. Die wollen Schweizer werden. Viele haben ja schon einen Schweizer Pass. Und wir müssen so mit ihnen umgehen, dass wir sie besuchen, wie wir einen Schweizer würden besuchen. Machen wir ja auch nicht so schaurig viel. Wir sind ein bisschen zurückgehalten, wir Schweizer. Aber machen es wirklich. Dakhil Bano ist unser Partner in Albanien geworden. Er hat mir geholfen, einen Mitarbeiter zu suchen. Der war Generalsekretär der Allianz. Zwei Jahre lang haben wir gesucht, wir haben gemeint, wir haben jemanden, dann hat es wieder gleich nicht geklappt. Und nach zwei Jahren hat er gemerkt, dass Gott ihn selber ruft, um die Arbeit zu machen. Und da hat er mir gesagt, weisst du, da, wo du das erste Mal, das ist das Foto da, wo du das erste Mal bei mir gewesen bist, habe ich gespürt, dass du es ernst meinst. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges, das Gespüren, das Empfinden. Kann ich dem trauen oder kann ich dem nicht trauen? Das ist etwas, was auf der Emotionsebene abläuft im Balkan. Und ganz fest bei den Albanern. Das hängt auch wieder mit der Geschichte von Krieg und so weiter zusammen, oder? Von den Sippen, von den Fürsten, die gegeneinander gekämpft haben, von den grossen Unterdrückern. Wem kann ich trauen? Das müssen sie spüren. Sie müssen unsere Echtheit und unsere Liebe spüren, dass sie uns vertrauen können. Geschichte und Kultur prägt sie. Und ganz besonders die Kultur der Familie. Ich rede hier von der Krise und von den Trauben. Welches sind Trauben und welches sind Krise? Die Schweizer oder die Albaner? Krise kennt ihr, oder? So zwei Stiele, zwei Früchte. Das ist so eben Mann, Frau und dann wieder noch Grosseltern auf beiden Seiten und Kinder unten durch. Das ist für uns in der Regel Familien, oder? Oder sogar nur unsere eigene Familie. Schon Grosseltern haben wir manchmal gar nicht mehr so viel Beziehung. Und im Kosovo und in Mazedonien und bei allen Albanern, da sind ganz grosse Trauben. Die ganzen Cousins und Cousins und weiss ich, was das gehört, alles dazu, das ist eine Sippe. Die schützt sich auch gegenseitig, die ist füreinander verantwortlich, der Sippenchef ist verantwortlich und bestimmt. Und das prägt. Und das hört nicht auf, wenn sie unterwegs sind, oder? Also sie haben die Beziehungen nachher dann auch in Kosovo oder zu ihren Verwandten in Deutschland oder ihren Verwandten in Italien. Wenn es darum geht, dass eins von den Jungen genug alt ist, dass sie heiraten, dann schauen wir wieder in dieser Sippe umeinander oder in ihrer befreundeten Sippe. Und dann holt man wieder eine Frau aus dem Kosovo oder aus Mazedonien. Man hilft dieser Person gerade, dass sie es wirtschaftlich ein bisschen besser hat und man hat selber sicher wieder nicht ein progressiver Schweizer als Frau. Wäre ein bisschen schwierig, oder? Was auch ganz wichtig ist, ist Ehr- und Gastfreundschaft. Also den anderen zu ehren. Und ich kann ihn ehren zum Beispiel, das sind wir uns nicht bewusst, in der Regel als Schweizer, aber ich kann ihn dich ehren, wenn ich dich besuche. Wenn ich zu dir heimkomme und einen Besuch mache, dann ist das eine Ehre. Und ich kann das auch machen, wenn das nicht geplant war. Weil die Albaner, die sind ereignisorientiert. Wir sind zielorientiert, zeitorientiert, sachorientiert in der Regel. Aber in diesen Ländern ist man personenorientiert. Also wenn eine Person irgendetwas Wichtiges hat, krank wird oder eben zu Besuch kommt, dann muss der andere zurückstehen. Und das erste Ereignis, das man vielleicht geplant hat, und dann kommt ein wichtiges Ereignis, dann ist halt sehr wichtiger und das andere passiert nicht. Ich habe zum Beispiel mit dem Kosovo-Partner für eine Konferenz abgemacht, für eine Live-Schaltung, und dann hat er sich einfach nicht gebolden. Jetzt haben sie ein Treffen gehabt, dort, wo er dabei sein musste, aber er hat natürlich mir nichts gesagt, sondern er war einfach nicht erreichbar gewesen. Für uns unverständlich, oder? Aber das Ereignis mit seinen Leuten vor Ort hat er jetzt im Moment für wichtiger gehalten und dann hat er mir einfach nichts gesagt. Und das wird auch irgendwie akzeptiert, weil man weiss, das ist ja so. Aber das ist nicht so, wie wir es machen. Wir sind anders. Ich habe das schon erzählt mit dem Essen, oder? Wir berechnen 120 Gramm Fleisch und 100 Gramm Spaghetti und so, das gibt uns das Essen. Und im Balkan, wie wichtiger die Person ist, je mehr dass man die Person ehren will, je mehr kommt auf den Tisch. Der albanische Partner, wenn er mich eingeladen hat, ist immer ins beste Restaurant, hat es mir aber auch gesagt, das ist das beste Restaurant, wo ich mit dir hingegangen bin. Ich habe gesagt, du musst nicht so viel Geld ausgeben, mal, ich will dich dort hinbringen. Oder? Im Restaurant hat er gesagt, das ist mein wichtiger Partner und dann haben die auch noch ein bisschen zu essen gebracht für mich. Das funktioniert anders. Eher Masslosigkeit. Aber es hat auch etwas Schönes, oder? Ja. Wir könnten vielleicht auch manchmal ein bisschen etwas von dem mitnehmen und lernen. Migranten sind anders als wir Schweizer. Es geht jetzt um den dritten Lebensraum eigentlich, oder? Von dort, wo sie geflüchtet sind, vom unterwegs sind und jetzt ankommen am anderen Ort. Und da sind sie dann anders und werden auch ein bisschen komisch wahrgenommen. Und für uns ist das nicht so einfach, mit ihnen umzugehen. Weil wir, ja, wir sie nicht verstehen, oder? Aber sie verstehen uns auch nicht. Und ich höre immer wieder jemanden, von Schweizern, die sagen, ja, es ist gut, sie können schon zu uns kommen, aber sie müssen so sein wie wir, oder? Sie müssen sich uns anpassen, nicht wir uns ihnen anpassen. Wir sind ja zuerst da gewesen. Es stimmt ja auch. Und es ist ja verständlich, dass wir das uns wünschen. Aber haben wir uns mal überlegt, kann der andere es eigentlich? Wenn der in so einer Sippenkultur aufgewachsen ist, wo der Vater, der Grossvater alles bestimmt hat, und so weiter. Kann der so sein, wie wir sind? Kann der so pünktlich sein und all die Sachen, die für uns wichtig sind, die für ihn gar keine Bedeutung haben voran? Er kann es gar nicht. Und das ist sehr wichtig für uns zu wissen. Die nächste Generation lernt es dann ein bisschen. Und wir können auch darauf vertrauen, dass sie das schon lernen. Aber es braucht einen langen, langen Weg. Und es braucht eine Brücke. Wie soll er es wissen, wenn du nicht mit ihm redest? Wie soll er es wissen, wenn du ihn nicht einlatschst, wenn du nicht Kaffee trinkst? Ich bin diese Woche mit einem syrischen Flüchtling, wo ich schon ein bisschen länger im Kontakt bin, weil sie sind ihrer Wohnung von den Schweizern rausgemobbt worden und ich habe versucht zu verlütteln und mit dem Vermieter zu vermitteln und so weiter. Es ist nicht gelungen. Sie sind wieder zurück in sein Sühlheim müssen. Und jetzt, einige Wochen später, habe ich mich mal angerufen und gesagt, wir könnten mal zusammen laufen. Dann sind wir draussen angelaufen. Er macht das halt Tag, ich nicht. Und er hat gesagt, okay, 7 Kilometer machen wir schnell, oder? Das war ein gutes Training für mich. Aber dann haben wir geredet miteinander unterwegs. Und dann hast du mal das und das und das gehört. Und zumal haben wir über den Glauben angefangen reden und haben erzählt, dass er in einem Dorf aufgewachsen ist, mit Muslimen in Syrien, im Nachbardorf sind Christen gewesen, aber sie sind miteinander in die Schule gegangen. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Das braucht es. Wie wollen sie uns verstehen, wenn wir nicht einfach auch miteinander reden und wenn wir nicht fragen? Noch ein bisschen Geschichte. Wenn man vorhin das Alte Reich sieht, das ist das Byzantinische Reich, wo viele Kirchen gebaut worden sind, wo das Christentum sich ausbreitet hat, von Osteuropa, vom Osten her, also von den Ostkirchen her. Sogar wieder ein bisschen in den Westen über für eine gewisse Zeit. Da nochmal zum Bewusstmachen die Teilung. Um 1400 hat es so ausgesehen, an die kleinen Küsten, wo jetzt Albanien ist, da hat es so Fürstentümer gegeben, da hat es einen Fürst gegeben, wo dann aber die Ottomanen gekommen sind, ihn wollten da unter Druck setzen. Und er hat sich dann mit ihnen einen Deal gemacht und hat seinen Sohn mitgenommen und hat den dann nachher erzogen in Alexandria, muslimisch erzogen, der Sohn von dem orthodoxen Fürst. Da können wir mal ein bisschen schauen, einfach was so passiert ist in diesen Jahren und es wird dann irgendwie immer schneller. Da ist noch das Ottoman Empire und das Austrian Empire, also Österreich-Ungarn, die sind so die grossen Dominanten gewesen, über lange Zeit, über ein paar hundert Jahre. Aber auch dort hat es immer wieder Streit gegeben, wieder Kämpfe gegeben. Montenegro hat sich zum Beispiel immer ein bisschen behauptet, das war ein Fürstentum gewesen. Und jetzt geht es schon immer ein bisschen schneller. Da fängt es sich so aufsplitten. Das Ottoman Empire fängt gerade zusammengehen. Da sehen wir jetzt Griechenland, Serbien, haben Albanien. Das ist nur ein ganz kleines grünes Teil dort von Albanien. Dann hat man Albanien. Das haben die Westmächte das bestimmt, dass Albanien so sehr aussehen. Da hat es das Königreich Jugoslawien gegeben für kurze Zeit. Dann ist der Zweite Weltkrieg gekommen. Dann hat es wieder alles anders ausgesehen. Italien hat da ziemlich beherrscht, sehen wir damit, inklusive Griechenland. Dann Jugoslawien, Albanien ganz separiert, ganz kommunistisch, isoliert für viele, viele Jahre. Und dann hat Jugoslawien wieder auseinandergefallen, das kennen wir wahrscheinlich noch ein bisschen, die Kriege. Bosnien, schaut mal, wie es ausgesehen hat, ein riesiges Stückel. Man hat es dann versucht, irgendwie zu organisieren und zu flicken und zu übern. Und auf der Karte sieht es jetzt einheitlich aus, aber es ist ein riesiges Problem. Der Kosovo sieht man, jetzt kommt er gerade. Montenegro ist dann noch mit Serbien, jetzt hat es sich abgespaltet als eigenes Land. Der Kosovo hat sich abgespaltet. Von dort kommen die Leute. Das haben sie erlebt. Und vorher war es ja auch schon so gewesen. Und dann, dort 1912, wo der Krieg war, da haben nachher, wo der Ottoman Empire zerfallen ist, da sind die einzelnen Staaten wieder gekommen. Griechenland, Serbien und so weiter. Was macht man jetzt mit diesen kleinen Resten dort von den Albanern? Hat man nicht recht gewusst. Wir haben es gesehen auf dem Bild. Griechen und Serben haben das schon miteinander abgemacht. Wir nehmen die Hälfte und die zwischendrin lassen wir noch ein bisschen. Und dann haben die Westmächte beschlossen, nein, das geht nicht, und haben dann das Albanien gebildet. Und man hat lange gestritten, wo jetzt die Grenzen sein sollen. Und jetzt hat man die Grenze da von Albanien, die man auf der Karte sieht. Aber man sieht, das ist nicht identisch mit der Sprachregion. Sondern eben die Albaner leben jetzt in verschiedenen Ländern. Und das hat ganz grosse Auswirkungen einfach auch gehabt. Und darum, eben, die bei uns sind, kommen aus Kosovo und aus Mazedonien. Um 1400, wo so die kleinen Fürstentümer gsi sind, hat es einen Fürst gegeben, der hat, damit er sein Fürstentum hat können behalten, hat er einen Deal müssen machen und hat seinen Sohn eben auf Alexandria zur Ausbildung gegeben. Der ist dann Kriegsführer geworden, später ein höherer Offizier, hat viel Krieg geführt. Irgendwann hat er vernommen, dass sein Vater eigentlich eben dort im Balkan herkommt und dass seine ganze Familie ausgerottet worden ist. Er hat sich gerecht, er hat sich dann einmal bei einem Kampf gegen Bulgaren hat er sich gegen die Ottomanen gestellt, hat die alle umbringen lassen, die dort bei ihm im Team waren, hat sich mit Venedig zusammengetan, hat sich konvertiert zum Katholizismus. Also er war zuerst orthodox gewesen, dann muslimisch erzogen worden, nachher Katholik geworden. Und ihr seht, auf dem Wappen oben ist das Kreuz, dort oben zuoberst. Und das ist ja heute das Adlerwappen von Albanien. Und ihren Held, der Skanderbeg, wo da, der überall ist, der sieht man überall auf Statuen, auf Dings, der ist kein Muslim. Der ist eigentlich eben orthodox, Muslim, Christ, Katholik gewesen. Und das ist etwas ganz Typisches im Balkan. Weil es immer wieder gewechselt hat, ist das auch sehr fließend. Albanien zum Beispiel ist sehr ein offenes Land für das Evangelium. Viel offener als Kosovo und als Mazedonien. Und ich war mal im Flugzeug mit einem Ethnologen, neben einem Ethnologen gesessen. Es ist mega spannend. Sie hat mir dann erzählt, dass er in der Forschung herausgefunden hat, dass eben Byzantiner Christen, die Christen waren dort in der Region, wo dann die Ottomanen gekommen sind, da sind die Frauen sind Christen geblieben, die Heimen im Haushalt, und die Männer sind in die Moschee beten. Warum? Dass sie nicht geköpft werden. Und darum ist das eigentlich fließend. Das ist nicht so etwas ganz Statisches. Die Religion hat man oft gewechselt in diesen Gebieten. Und erst nachdem, dass dann der Fürst hat nachher mit allen anderen Fürsten zusammen sich zusammengetan, das ist ein riesiges Museum. Man hat dann, das ist so quasi ihren Wilhelm Tell, oder? Das grosse Museum gemacht für ihn. Da ist Skanderbeg immer mit dem Hut. Da, wo er sich mit den Fürsten zusammentut. Und der hat nachher wirklich den Ottomanen eine Menge Schlacht gewonnen. Er hat sich können behaupten, solange er gelebt hat, und seine Nachfolger eine Zeit lang auch noch. Aber nachher haben die Ottomanen wieder alles überrannt. Und viele Albaner sind sogar Heerführer geworden, nachher im Ottomanischen Reich, über ein paar Jahrhunderte. Und so hat der Islam natürlich dann viel mehr Verbreitung gefunden. Nach 1400 oder eben nach 1500 bis dann in die neue Zeit. Da sieht man ein bisschen etwas von dem Museum runter ins Flachland von Albanien. Es ist einfach gut, wenn man die Hintergründe auch ein bisschen sieht und ein bisschen kennt, was da alles abgegangen ist in diesen Gebieten. Die Sprache ist auch noch so eine Herausforderung für die Albaner. Kosovaren und Mazedonier, habe ich gesagt, die haben zu Jugoslawien gehört. Und auch Montenegro oder die von Südserbien. Die mussten alle serbokratisch in der Schule lernen. Die haben aber ihre Sprache geredet, Albanisch. Die haben gar nie, also die älteren Albaner, die bei uns sind, die haben nie Schule auf Albanisch. Die können Albanisch nicht. Serbokratisch brauchen sie jetzt da nicht mehr, sie haben irgendwie Arbeitskollegen. Aber sie haben ihre eigene Sprache gar nicht gelernt, oder? Da sind sie in die Schweiz gekommen, dann müssen sie Hochdeutsch und Schweizerdeutsch lernen. Albanisch hat noch das Hochalbanisch und das Mundart, das im Kosovo geredet wird. Und das sind grosse Herausforderungen. Sprachlich, schulbildungsmäßig sind oft grosse Lücken da. Und natürlich, wenn es jetzt wieder neu die zweite Generation heiratet und Leute bringt, Frauen bringt aus diesen Ländern, haben wir wieder die gleichen Probleme. Die können Sprache nicht, die müssen auch wieder zuerst lernen und so weiter. Balkanesen sind vorsichtig. Aus dieser Geschichte heraus. Wem kann ich trauen? Wem kann mich nicht trauen? Ich habe das Beispiel gesagt mit meinem Partner. Emotional müssen sie spüren, kann ich dem trauen oder nicht. Und wenn wir eine Brücke schlagen wollen, ist es wichtig, dass wir echt sind, dass wir ehrlich sind. Dass er das spürt und aus dem heraus nachher auch dir kann vertrauen. Sie sind emotional, manchmal ein bisschen überemotional, oder? Um etwas zu erreichen, muss man immer ein bisschen übertreiben. Wenn mein Partner Geld braucht hat für ein Projekt, hat er immer für viel gefragt. Aber am Schluss hat er gesagt, ja, ist gut, was du mir gibst. Aber man probiert. Und das ist da halt, machen sie es halt manchmal auch noch so. Und meine Tochter hat einen Unfall gehabt mit einem Mazedonier Albaner. Und das riesen Zeug und ist ins Spital und weiss ich was. Und ist am Schluss nichts Grosses gewesen. Aber wir haben dann müssen die Polizei holen und alles natürlich, weil er verletzt war. Nehmen Sie es nicht tragisch, das ist Ihre Geschichte. Sie können nichts erreichen, wenn man nicht zuerst ein grosses Drama macht. Und Sie sind oft empfindlich. Weil Sie sind verletzt, Sie haben Kriegserfahrungen, Sie sind da verschupft worden. Sie sind empfindlich und reagieren aus dieser Empfindlichkeit heraus. Und ich glaube, diese Sachen können wir auch wieder nur überwinden, wenn wir die Beziehungsbrücke bauen, wenn wir sie gern haben, wenn wir sie respektieren. Respekt und Wertschätzung ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Dass wir nicht werten, oder? Es ist anders, aber wir tun es nicht werten. Wir sind besser und der andere ist weniger gut oder so. Wir müssen auf die gleiche Höhe kommen, auf die gleiche Ebene. Und nicht von hoch und tief, oder? Ich weiss nicht, ob das die Kamera mitmacht. Ich mache es jetzt rasch. Das ist ein Unterschied, ob ich auf die gleiche Ebene gehe. Nein, sie machen es, sie können es. Die Technik ist gut. Bei der Hans-Uri.
Der Sebastian.
Der Sebastian, super. Du hast super schön gespielt. Ich finde das cool, dass du schöne Musik machst. Komm mal zu ihr ins Kaffee. Ist gut?
Klar.
Okay. Also ich meine, es wäre jetzt besser, wenn wir es gerade könnten trinken miteinander, oder? Aber es wäre jetzt ein bisschen dumm da für den Livestream, weil wir dort unten würden käfeln miteinander. Aber es ist anders, wenn man so redet oder so. Es ist ein riesiger Unterschied und das macht es aus. Und das ist ja nicht, das ist jetzt auch noch physisch, aber das ist etwas, was im Herzen sein muss. Dass wir im Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen uns im Herz auf die gleiche Ebene stellen und so mit ihnen anders umgehen. Die Albaner beschützen ihre Frauen. Ich hatte ein Gespräch mit einer Albanerin, die ist mit 14 hier hingekommen. Der Vater hat schon 30 Jahre hier gelebt. Nur schon das hören, was das heisst. Die Tochter ist dort aufgewachsen, der Vater 30 Jahre hier gelebt. Einfach runtergekommen, einmal im Jahr, und hat wieder ein Kind mitgegeben und dann ist er wieder hier arbeiten. Aber als sie hier hingekommen ist, hat der Vater sie nicht zum Haus ausgelassen. Hat sie beschützt, hat Angst gehabt. Und das hängt auch mit der Struktur zusammen von den Sippen und auch mit den Kriegen und so weiter, von Vergewaltigungen und Sachen. Da sind riesige Ängste da. Und der Vater ist ja verantwortlich. Männer sind dort für alles, das ist der Chef und die ist auch verantwortlich. Die Frau muss im Haushalt sein und kochen und im Haus schauen. Viele albanische Frauen gehen wenig zum Haus aus. Ich habe gerade gelesen, dass viele krank sind, weil sie zu wenig laufen. Das hängt alles mit dem zusammen. Man muss die Frau im Haus behalten, beschützen, dass nichts passiert. Ich will mit unserem Partner in Pristina so die Gemüsesamen mit einer guten Botschaft verteilen. Sind wir an ein Haus gekommen, haben geläutet und die Organisation hat dort den Namen Hope for Kosovo. Dann hat er mit ihr geredet und gesagt, wir kommen von Hope for Kosovo und wir haben ihnen da die schönen Gemüsesamenbeutel und eine Botschaft. Und dieser Frau sind Tränen runtergelaufen. Nur das Wort Hope for Kosovo hat das ausgelöst. Dann sind wir ins Gespräch und hat sie erzählt, ihre Tochter war eine der Besten in der Schule, total cooles Mädchen, ist der Krieg gekommen. Die Serben haben sie vergewaltigt und seither ist sie psychisch krank. Immer nur daheim im Haus. Und die ganze Familie leidet mit. Das ist Geschichte, das ist Realität. Über Jahrhunderte und vor allem auch gerade im Balkankrieg wieder so oft passiert. Und darum beschützen die Albaner Männer ihre Frauen, ihre Töchter und hüten sie. Und darum muss man vorsichtig sein, als wenn man nachher von der Rose redet. Bringt nicht die Männer der Albaner Frauen ins Haus eine Rose, sondern geht miteinander oder bringt Frauen zu den Frauen und die Männer zu den Männern. Die Männer gehen gescheiter mit einem schönen Auto vorbei, dann haben sie eine andere Aufmerksamkeit. Und dann kann man es auch zeigen, oder? Das ist albanische Kultur, zeigt man, wenn man etwas hat, oder? Wenn man ein gutes Auto hat, dann tut man das vorführen, oder? Wir sind umgekehrt. Ich weiß nicht, ob wir den schönen MG gesehen haben da draußen, der gehört mir. Oder? Hey, kommt der mit dem MG, oder? Aber ich getraue mich das fast nicht zu sagen, oder? Oder ich habe dann nämlich erzählt, dass ich den ganz günstig kaufen konnte und darum fahre ich mit dem MG, oder? Aber es ist mein Traum und ich habe ihn gern. Aber im Kosovo, eben, den kommt man. Im Sommer kommen die Schweizer alle in Kosovo, die mieten teure Fägen, oder? Und fahren dann dort vor und leisen, oder? Und löffeln und machen und zeigen, was sie haben. Auch eine andere Kultur, wo man es zeigen darf und wo man nicht ein Understatement machen muss. Fassen wir es nochmal zusammen. Am Schluss geht es immer auf eins. Die Kultur ist anders. Wir müssen einen Weg finden, wie wir zueinander herfinden. Wir müssen eine Brücke bauen, die muss von Herz zu Herz gehen. Die muss den anderen respektieren. Die muss den Mut haben für Begegnungen. den Mut haben, auch für Beziehungen, für ein Miteinander, wo man wirklich aufeinander hört, voneinander lehrt. Es braucht Wertschätzung und Respekt. Ehre ist etwas Wichtiges in diesen Kulturen. Also ist das ganz wichtig, auch, dass man Respekt hat und Wertschätzung. Und manchmal lange ganz wenig, einfach freundlich sein, freundlich grüßen, fragen. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Fragen, wie geht es der Familie? Dort geht es nicht gerade im Gespräch um die Sache. Immer zuerst am Telefon, am Skype und so. Wie geht es der Brigitte? Wie geht es das Kind? Wie geht es das? Da, hin und her und hin und her. Und dann fängt man mit der Zeit an, über die Sache zu reden. Interessiert euch echt für eure Nachbarn aus den anderen Kulturen, für die Albaner, Mazedonier, Kosovaren. Das ist ein wichtiger Schlüssel. Ich will zum Schluss den Vers, den ich da hinten auf dem Gebetskalender drauf habe, noch mal lesen. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, das mit dem Brückschlag, mit dem Wertschätzen und alles hängt ja letztlich mit Liebe zusammen. Die göttliche Liebe ist grenzenlos, die göttliche Liebe schließt alle ein und niemand aus. Und ich wünsche euch einfach da im Wienertal, dass euch das gelingt. Ich weiß, es ist nicht einfach. Ich weiß, es hat sehr viel und es ist nicht so leicht zu verstehen, wenn es mal eine Moschee neben einem steht. Aber es ist die Realität und wir müssen lernen, damit umzugehen. In diesen Ländern haben sie das schon lange gemacht. Da hat es immer all die verschiedenen Kulturen und Religionen nebeneinander irgendwie gehabt. Manchmal hat es wieder geklopft, manchmal nicht. Haben wir doch nicht Angst davon. Wir haben einen guten, einen lebendigen Gott. Leben wir im Vertrauen auf den Gott. Und so können wir ein Zeugnis sein für die Menschen um uns herum. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt einfach, dass wir dir vertrauen dürfen. Danke dir, dass du mit deiner Größe und mit deiner Liebe parat gibst, alles herzugeben, um uns zu lieben. Ich danke dir, dass wir auf dich trauen dürfen, dass wir schmücken und sehen mit all unseren Sinnen, mit all unserem Ganzen sein, wie freundlich du bist. Und dass wir auf dich vertrauen dürfen. Und schenk du, dass das einfach auch Leuchtkraft überkommt über unser Leben heraus, zu unseren Menschen um uns herum. Egal aus welcher Kultur, aus welchen Religionen und Sprachen. Du bist ein lebendiger Gott und wir danken dir. Und ich bitte dich gerade auch für die Menschen, die aus einem albanischen Sprachbegriff bei uns sind, dass du sie segnest. Du kennst ihre Nöte, du kennst ihr Leiden. Auch zum da in einem fremden Land leben und den Weg zu finden. Auch die Spannungen zwischen den Generationen, die entstehen, wenn die zwei Kulturen jetzt sich vermischen und zusammenkommen. Ich bitte dich, dass du sie segnest. Dass du die Familie segnest. Die einzelnen Menschen segnest. Amen. Ich habe noch zwei, drei Sachen zum Sagen für nachher. Das eine ist die Rose. Ich habe das entworfen. Das ist ein Liebesbrief mit Versen aus der Bibel, wo Wertschätzung, wo Gott, wo dich gern hat, wirklich ganz toll. Da gibt es ganz viele Sprachen. Wir haben jetzt gedruckt in Albanisch-Deutsch, also auf der Rückseite ist Deutsch, weil ja die meistens beide Sprachen mehr oder weniger gut können. Der Liebesbrief verbunden mit der schönen Verpackung und der Rose als ein Geschenk zum einer Albanerin schenken. Und wir haben dort die parat gemacht draussen. Ihr könnt die draussen mitnehmen. Nehmt doch den Mut zusammen und geht einfach heute am Muttertag. Sagt, heute ist Muttertag, den feiert man in der Schweiz. Und darum haben wir gedacht, wir bringen euch so eine schöne Rose mit einer schönen Botschaft. Dürft ihr mitnehmen draussen. Ihr könnt auch leere Papier mitnehmen mit dem Becherli und der Schnur und so und später mal eine Rose dazu kaufen, wenn ihr es erst später braucht. Es gibt ein Zehnerpack, aber ihr könnt auch einzelne mitnehmen. Ich möchte einfach Mut machen, dass ihr das riskiert. Dann habe ich draußen noch ein Buch, «Christen begegnen Muslimen», dürft ihr gratis mitnehmen. Einfach viele Ideen, die euch helfen können im Umgang. Eine Kinderbibel auf Albanisch. Wenn ihr denkt, das wäre eine coole Sache für neue Grosseltern, die eben Albanisch reden, mit den Enkelkind. Und «Christen begegnen Muslimen» gibt eine Zeitschrift raus. Inspiration B. B steht für Begegnung. Inspirationen. Da hat es einfach Gedanken, Ideen drin, auch Anlässe drin. Da drin steht auch noch ein bisschen etwas über die Albaner. Nehmt doch so eins mit. Man kann es auch abonnieren, hat eine Liste dort. Und ich habe da mein nächster Zeitschrift von Meos, wo wir miteinander zusammengehören eigentlich. Auch dort drin hat es ein Zeugnis von einer Albanerin, wo cool ist zum Lesen. Danke vielmals. Ich bin nachher draußen am Tisch.